Hi, ich bin Amelie.
Und ich bin Rieke.
Und ihr hört Unverhüllt.
Ja, heute haben wir mal gar kein Thema richtig vorbereitet für euch, sondern eine kleine Fragerunde, weil wir hatten ja beide in der Story aufgerufen dazu, uns mal ein paar Fragen zuzuschicken oder einfach so die Einladung an euch, wenn euch ja gewisse Situationen im Alltag gerade belasten, bedrücken oder ihr einfach Fragen zu Thema Klinik, Psychotherapie oder mentaler Gesundheit habt. Und da sind auch echt so ein paar coole Fragen, also was heißt coole, interessante Fragen gekommen. Und wir wollen uns die jetzt gegenseitig stellen. Also Amelie weiß jetzt nicht, welche Fragen ich ihr gleich stellen werde und andersrum. Und wenn ihr uns die zugesendet habt, dann werdet ihr bestimmt wieder erkennen, welche Frage das war. Und ist natürlich alles anonym und vertraulich hier, genau, eingegangen.
Genau.
Ja, vielleicht habt ihr ja da auch selber Bezüge zu, auch wenn ihr die Frage nicht gestellt habt. Und ich bin jetzt mal gespannt, was Amelie mich auch gleich fragt. Aber ich leg erstmal mit meiner ersten Frage los, oder? Was sagst du dazu?
Genau, vielleicht vorher noch. Wir haben doch mehr Fragen erhalten als gedacht. Deswegen wird es wahrscheinlich so sein, dass wir nicht alle Fragen jetzt beantworten können, weil das einfach den zeitlichen Rahmen sprengen würde. Aber wir haben vor, das als regelmäßiges Format einzuführen und die Fragen werden einfach gesammelt und dann nacheinander abgearbeitet. Also bitte nicht böse sein, wenn wir jetzt eure Frage nicht beantwortet haben. Genau. Los geht's.
Und erstmal vielen Dank, dass da so viel gekommen ist. Genau. Also mich hat eine Frage erreicht und zwar, hast du persönliche Tipps gegen Schlafstörungen?
Oh, Schlafstörungen. Ja. Ehrlich gesagt hatte ich sogar ziemlich lange mit Schlafstörungen zu tun. So von der 5. bis zur 7. Klasse konnte ich nicht einschlafen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, Rieke. Nee, aber ich war wirklich immer sehr, sehr lange wach, so bis 2 Uhr und hatte immer Angst davor einzuschlafen, weil ich Angst hatte. Ich glaube, als ich in der 4. Klasse war, fing das schon an, dass ich aufwache und meine Eltern sind nicht mehr da. Das war für mich, das war so ein bisschen wie so eine Horrorvorstellung. Und irgendwann hat sich das dann wieder geregelt, aber zwischenzeitlich war es sogar so, dass ich dann mitten in der Nacht noch Matheaufgaben gemacht habe. Ja. Um davon müde zu werden. Aber es hat leider nicht so viel gebracht.
Nee.
Genau. Was ich bei Schlafstörungen, also ich habe jetzt natürlich keinen professionellen Hintergrund, deswegen sind das immer nur Tipps, die ich geben kann aus meiner persönlichen Erfahrung heraus. Aber das ist zu versuchen, herauszufinden, ich sag mal, wo der Kernpunkt liegt irgendwie, ob man vor etwas Angst hat oder ob die Schlafstörung stressbedingt ist zum Beispiel. Und dass man dort dann eigentlich ansetzen muss, weil ich glaube, dass dieses nicht einschlafen können ist auch eher wieder ein Symptom von etwas, was tiefer liegt. Was meinst du?
Absolut. Ja, das glaube ich auch. Also erstmal, ich glaube, die Frage war auch genauso gemeint, persönliche Tipps, sondern also jetzt keine wissenschaftlichen Sachen, die wir uns angelesen haben, sondern wirklich, wenn wir jetzt beide Schlafstörungen haben oder hatten, was haben wir dann gemacht? Und ich habe immer noch Schlafstörungen. Also ich bin vor allem ein Mensch, der sehr viel Unruhe in sich hat, gerade auch irgendwie, wenn es dann darum geht, sich zur Ruhe zu setzen, zu legen. Und dann fängt das halt an, noch krasser in meinem Kopf zu rattern und zu planen. Und ich habe halt dann immer so das Problem, dass ich glaube halt, wenn ich jetzt die Sachen zu Ende denke, dass ich dann zur Ruhe komme. Aber es ist halt so eine never-ending story. Dann kommt halt der nächste Gedanke und dann plane ich den zu Ende. Deswegen hilft mir persönlich oder mir hat halt geholfen, eine Routine oder ein Ritual zu machen, an dem ich quasi
das hatte ich auch
festhalte, anstatt an Gedanken.
Ja.
Und also mir hat mein letzter Therapeut auch empfohlen, zum Beispiel irgendwie einen Hörspiel, irgendwie 3-Fragezeichen-Folge zu hören und die dann einfach nur eine einzige Folge und die immer wieder zu hören. Einfach damit das Gehirn etwas hat, was es schon kennt und sich nicht aktiv damit auseinandersetzen muss. Und dass man das dann hört und dann einfach dabei einschlafen kann.
Ja.
Und ich habe das mal ausprobiert oder auch so eine Einschlafmeditation. Da gibt's halt super, super viel bei YouTube. Aber mir hat da eine ganz spezielle geholfen, wo ich wirklich einfach was hatte, wo meine Gedanken jetzt dran kleben bleiben und ich dann dabei zur Ruhe komme und einschlafe. Und wichtig ist auch, das Handy früh genug wegzulegen. Stimmt, und vorm Einschlafen sich irgendwie die Zeit zu nehmen, ja, wirklich zur Ruhe zu kommen. Also ich habe jetzt zum Beispiel meine Social-Media-Zeit bei meinem iPhone eingestellt auf eine Stunde limitiert und ich habe meine Schlafenszeit da so eingestellt, dass ich halt eine Benachrichtigung kriege, so, ja, um in einer Dreiviertelstunde willst du schlafen gehen oder sowas. Und dann einfach das Handy weglegen und
das ist eine richtig gute Idee.
Schlafhygiene.
Ja.
Also wirklich sagen, ich brauche Ruhe vorm Einschlafen und ich brauche was ich irgendwie hören kann oder so. Das hat mir schon echt geholfen.
Ich hatte
und
auch.
Genau, ich glaube halt, das, was du gesagt hast, dieser Stresspegel oder diese Ursache, das ist immer klar, ne? Wenn du ein Symptom hast, wie eine Schlafstörung, dann musst du eigentlich natürlich an die Ursache dran gehen. Ja. Also die Angst dann dahinter liegend bekämpfen.
Ich hatte auch sehr lange dann so eine Routine. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob ich das als Tipp geben soll, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Ich finde, da muss man immer aufpassen, dass meine Routine dann zum Zwang wurde. Also ich hatte dann plötzlich, ich glaube, ich war einfach schon immer gestört. Keine Ahnung. Aber ich hatte
Aber
dann...
sei nicht so hart zu dir, bitte.
Ja, ich hatte dann halt irgendwann in der 6. Klasse oder so eine Routine von einer halben Stunde abends von Dingen, die ich dann machen musste, bevor ich ins Bett gehen konnte. Und immer, wenn ich diese Routine abgehandelt hatte, konnte ich auch einschlafen. Aber ich habe mir dann eingebildet oder mir selbst eingeredet, dass wenn ich nicht diese einzelnen Punkte alle mache, meine kleine Schwester kann da ein Lied von singen. Wenn sie das jetzt hören wird, wird sie laut lachen, wenn sie sich noch an diese Routine erinnert. Dass ich, wenn ich eine dieser Sachen weglasse, dass ich dann nicht einschlafen kann. Und so lange war diese Schlafstörung, ich würde es jetzt nicht als Schlafstörung bezeichnen, aber zumindest dieser Zeitraum, in dem ich als Kind nicht einschlafen konnte, so unglaublich belastend für mich, dass ich halt Angst hatte, dann von dieser Routine loszulassen. Also ich würde dann wirklich empfehlen, sich auch nur eine Sache wie dieses Hörspiel, wie du es genannt hast, rauszupicken und nicht so eine Folge von Handlungen zu etablieren, wie ich das gemacht habe, weil das war sehr, sehr unwitzig.
Nee, das geht auch, genau, also das stelle ich mir total zwanghaft vor, weil du hast ja dann wieder neue Ängste aufgebaut, also du musstest dich dann nicht mit der Angst auseinandersetzen, okay, meine Eltern sind nicht mehr da, wenn ich aufwache, sondern dann hattest du halt die Angst, ja, wenn ich jetzt das weglasse, dann kann ich nicht einschlafen.
Ja, genau.
Dann passiert das auch so.
Genau.
Und das ist ja, also bei meinem Ansatz, sage ich mal, geht's halt wirklich darum, es geht ja sogar schon ein bisschen an den Kern der Ursache, dass man nicht einschlafen kann, weil man zu viele Gedanken und Sorgen im Kopf hat und dass man wirklich etwas findet, was das Gehirn beschäftigt und wo man einfach so ein bisschen, ich sag mal, auch achtsam ist. Man ist jetzt einfach bei einer Einschlafmeditation oder so ja dabei, sich auf die Atmung zu konzentrieren oder auf ein Geräusch oder auf eine Fantasiereise oder irgendwas und einfach wieder so eine Routine zu entwickeln, also genau wie du sagst, eine Sache, die einem dabei hilft, zur Ruhe zu kommen und diesen inneren, dieses Rattern, was im Kopf da abläuft, dann ein bisschen zu durchbrechen.
Genau.
Ja.
Okay, ich stelle mal die nächste Frage.
Ja, ich bin gespannt.
Die ist aber, also ich stelle sie auch, weil es die erste Frage war, die kam und wir können sie, glaube ich, relativ schnell auch beantworten. Und zwar ist das eine Frage, die grundsätzlich einfach mit Klinik zu tun hat. Gab es so etwas wie designierte Besuchszeiten für Familienmitglieder? Liebe euren Podcast. Sorry, ich musste den zweiten Satz jetzt mit vorlesen, weil ich mich so drüber gefreut habe.
Genau. Das ist wirklich schön.
Ja, genau.
Lieben Dank an die Person,
genau,
dass sie unseren Podcast liebt. Also ja, es gab in der Klinik, wo wir waren, gab es halt zumindest die Regel, dass jetzt in den Therapien und Therapiezeiten keine Besucher das Klinikgebäude jetzt betreten durften. Ich glaube, dann gab es auch, da es ja eine Nachtruhe gab, die Regel, dass irgendwie ab 22 Uhr oder 21 Uhr keine mehr da sein durften. Aber jetzt zum Beispiel irgendwie nach dem Abendessen konnte dann, wenn jetzt irgendwie ein Ehepärchen getrennt war sozusagen durch diese Zeit des Aufenthalts, konnte dann halt der ihr Partner halt auf jeden Fall dann irgendwie nach dem Abendessen oder der Abendtherapie dann vorbeikommen, noch bis 10 Uhr oder so. Und genau. Am Wochenende war es, glaube ich, so, da war es komplett frei sozusagen. Ja. Man durfte sich auch befreien lassen und mal nach Hause fahren, Wochenende oder so. Oder manche sind ja auch mit dem Auto angereist und sind dann halt mal nach Hause gefahren, wenn die in der Nähe gewohnt haben. Aber wichtig ist halt zu sagen, Therapie ist immer Pflicht und hat Vorrang. Und wenn du jetzt zum Beispiel wegen Essstörung da bist, dann ist es ja auch so, dass dann das Essen halt eine Therapie darstellt. Also genau. Auch bei uns war es dann so, dass man sich vom Essen dazu hätte befreien lassen müssen, um mit deinem Besuch essen zu gehen, weil das halt erstmal wichtig ist, dass es kontrolliert und betreut ist.
Ich glaube, da muss man auch nochmal unterscheiden zwischen unserer Erwachsenenstation und der Kinderstation für bis 18-Jährige. Ich weiß das natürlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass alles, was dort Besuchszeiten betrifft, anders ablief und doch sehr viel eingeschränkter war, weil, so wie ich mich erinnere, hatten die Kids dort auch Handyzeiten. Lachst du über das Wort Kids? Sorry.
Ja, das ist irgendwie süß.
Sage ich also in meinen alten 20 Jahren. So.
Ja, also genau so fern sind wir ja noch gar nicht davon. Die Kids, ich war ja selber auf der Jugendstation schon, damals in einer anderen Klinik. Und da war das halt auch so, dass wir, glaube ich, nur am Wochenende Besuchszeiten hatten und auch ziemlich eingeschränkt. Und in der Jugend, auf der Jugendstation ist es immer alles nochmal ein bisschen kontrollierter. Ja. Und ich hatte damals sogar ein ganz krasses Programm. Ich hatte 2 Wochen Kontaktsperre am Anfang. Da habe ich mit meiner Mutter Briefe geschrieben. Ich durfte nicht telefonieren oder anrufen und ich durfte halt auch nicht, also Handys gab es da sowieso noch gar keine auf Station. Und es gab so einen alten Computer, wo man dann im Keller wirklich so 50 Cent eingeworfen hat, damit man so 5 Minuten surfen durfte.
Wow. Hast du jemals hinterfragt, warum das so ist? Weil es für mich immer schwer nachzuvollziehen war, wenn ich sowas gehört habe. Bei uns in der Klinik war es ja sehr offen, aber was so der Sinn ist, weil ich immer irgendwie die Einstellung habe, es ist wichtig, dass man aus seinem Umfeld rauskommt, aber man soll natürlich auch nicht verlernen, mit seinem Umfeld weiterhin zu interagieren, weil du wirst halt zurück ins Leben geworfen irgendwann.
Ja,
deswegen, genau. Wurde dir das mal erklärt, warum?
Ja, also es ist eigentlich wirklich erstmal so dieses Ankommen. Okay. Ne? Also diese 2 Wochen erstmal raus aus seinem Alltag und auch wirklich sich auf sich konzentrieren können und nicht so, oh, ich bin angekommen, das ist alles so scheiße hier und holt mich hier raus und oh, ich vermisse euch und bla bla bla. Sondern dass man sich mal wirklich damit auseinandersetzt, was es denn mit dir macht, wenn du jetzt gerade aus dem Umfeld rauskommst und die Chance hast, dich wirklich mit dir zu beschäftigen und nicht dann wieder am Handy bist. Weil ich habe halt sowieso auch hier im Alltag immer total das Problem, dass mich mein Handy nicht loslässt, weil halt super viel über WhatsApp läuft und ich finde das eigentlich ganz gut. Und es war auch, glaube ich, nicht der Ansatz dieser Kontaktsperre zu sagen, das ist jetzt ein abgeschlossener Teil, den musst du jetzt irgendwie durchlaufen hier und dann wirst du danach wieder ins kalte Wasser geworfen, sondern eher so dieses Ankommen ermöglichen.
Okay, ja. Gut, dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage. Du bist jetzt wieder dran.
Genau, also ich habe jetzt hier noch 3 Fragen. Ich würde jetzt mal eine stellen, die ich auch ganz, also die finde ich wirklich spannend. Und zwar, die Frage ist, wie gehe ich nach einer Therapie oder einem Klinikaufenthalt mit mir und meiner Krankheit selbstbewusst und offen im Alltag um, ohne das quasi zu tabuisieren? Und genau, im Prinzip ist das so die Frage, ja.
Okay. Ich denke, das ist etwas, wofür es kein Patentrezept gibt. Vor allem ist es, glaube ich, etwas, was ein Prozess ist. Wobei ich finde, dass der erste Schritt, in die Klinik zu gehen, schon eine deutlich offenere Auseinandersetzung mit der Krankheit ist. Egal, ob man das jetzt mit jedem in seinem Umfeld geteilt hat oder nur mit seinen engsten, mit seinem engsten Umkreis. Also, wie ich das immer gehandhabt war, dass ich gehandhabt habe, sorry, was? Nicht ganz. Ich habe meistens mit meinem engsten Umkreis bin ich da sehr offen mit umgegangen. Das war aber auch, weil ich dort das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass ich über alles sprechen kann. ohne verurteilt zu werden. Und ich habe für mich selber dann auch immer überlegt, okay, wie ist das irgendwie mit Bekannten oder Freunden, die du nicht so oft siehst, oder alten Schulfreunden, die jetzt schon irgendwie mitbekommen haben, dass du eine längere Zeit nach dem Abi auch irgendwie weg warst. Meistens habe ich aber nicht von mir heraus erzählt. Ich habe aber für mich selbst gesagt, okay, wenn dich jemand drauf anspricht und dich fragt, dann verschließt du dich dem nicht. Also ich verschließe Voll mich gut. nicht davor, auf jemanden, der Interesse zeigt, irgendwie zu reagieren, weil das für mich dann so ein bisschen quasi das Zeichen dafür war, dass der andere ja Interesse zeigt und ich ihn damit weder belaste noch nerve noch sonst irgendwas. Das war so mein Umgang damit.
Also ich habe halt auch länger drüber nachgedacht und bei mir war das ein unglaublicher Prozess, weil ich mich auch sehr geschämt habe am Anfang, überhaupt irgendwie wegen Essstörungen und mit diesem Thema so in Zusammenhang gebracht zu werden, so behandelt haben lassen zu müssen. Und ich weiß, dass es halt in den letzten Jahren zu mir einfach, also es ist, ich habe halt versucht, diesen Teil, diese ganze Krankheit wirklich noch mehr zu akzeptieren und auch als Stärke zu sehen, dass ich damit so offen umgehe und halt auch wirklich versuche, da rauszukommen. Und ich finde, Therapie zeigt ja nur, dass du dich mit dir auseinandersetzt und dass du den Mut dazu hast, an dir zu arbeiten und dich halt unglaublich belastenden und verletzenden und schmerzlichen Erfahrungen stellst. Und ich habe halt wirklich nicht mehr versucht, also ich habe meinen Blick auf so eine Krankheit komplett verändert, dass es halt keine Schwäche ist, sondern dass es wirklich, dass ich da auch nichts für kann, dass ich krank geworden bin und krank bin und dass ich da langsam herausklettere, aber dass ich dafür eben Unterstützung und Hilfe brauche. Und ich habe halt zum Beispiel, mein letzter Therapeut war halt auch Psychiater, also Arzt, und ich habe halt anfangs erst so gesagt, ja, ich habe einen Arzttermin, so, weil das war ja nicht mal gelogen, ne, weil er war ja Arzt. Aber ich habe dann irgendwann gedacht, ey, ist doch scheißegal, ob es jetzt ein psychiatrischer Arzt ist oder ein Urologe oder was auch immer. Ja. So, und das war halt einfach wichtig, die Akzeptanz für sich selber zu klären und das umzudeuten oder umzubetiteln für sich selber als Stärke, damit eben offen umzugehen, weil man ja dann, wenn man das auch geschafft hat, ja eine unglaubliche Leistung geschafft hat und Absolut. Dann auch wirklich für sich halt eine Persönlichkeitsentwicklung durchlaufen ist. Also ich glaube, es ist der Mindset dahinter. Also die Frage, wie gehe ich selbstbewusst damit um? Ja, wenn du selbstbewusst bist und dazu stehst, dann kannst du damit halt auch nach außen, also hast du damit ja auch gar kein Problem mehr. Also du musst dich halt vorher dazu entscheiden, wie du zu dir und deiner Krankheit stehst. So.
Ein Gedanke, der mir auch immer total weitergeholfen hat, wenn es um das Offensein, was die Krankheit betrifft, ging, war, dass ich versucht habe, mich daran zu erinnern, was mir in der Vergangenheit dann widerfahren ist, wenn ich das getan habe. Und das waren meistens oder eigentlich durch die Bank weg positive Momente. Ich habe dich kennengelernt, ich habe so viel über Freunde von mir erfahren oder die noch besser kennengelernt, indem ich mich geöffnet habe, weil dann das Gegenüber natürlich sich auch irgendwie angenommener fühlt und das Gefühl hat, sich vor mir auch besser öffnen zu können. Auch als es dann darum ging, ob wir den Podcast veröffentlichen, das war natürlich dann nochmal irgendwie ein Schritt auf einer ganz anderen Ebene. Und es macht mich jeden Tag so glücklich, wenn mir jemand schreibt und einfach nur so eine kleine Notiz da lässt, von wegen, ich habe mit dem Thema gar nichts zu tun oder ich habe mit dem Thema was zu tun. Und in beiden Fällen höre ich rein und es bringt mir was. Und ich bin dir dankbar dafür, dass du irgendwie deine Stimme dafür nutzt, um darauf aufmerksam zu machen, auch wenn diese Zahl an Leuten, die uns zuhören, wahrscheinlich in Relation zu anderen Podcasts verschwindend klein ist. Ich finde, das ist so schön, dass es da Leute gibt, denen wir irgendwie was mitgeben können und die uns gerne zuhören und die uns dann auch Fragen stellen. Ja, und das ist alles nur daraus entstanden, dass ich offen mit der Krankheit umgehe. Und all dies wäre mir irgendwie sonst wieder nicht widerfahren und hätte ich sonst nicht erlebt.
Das ist richtig schön. Ja, auf jeden Fall. Also, es sich 1:1 genauso. Mich macht das so unglaublich glücklich, dass wir da beide jetzt gerade auf so ein so ein, ja, so ein schönes Miteinander gestoßen sind, weil im Prinzip ist es ja wirklich das, was wir auch machen wollten. Wir wollten ja dafür sorgen, dass es einem nicht mehr so schwer fällt, genau, nach oder in einer Therapie damit offen umzugehen. Einfach, weil das halt, ja, diese Hemmschwelle gibt und nicht mehr geben sollte. Und ich habe eben auch noch mal so gedacht, also ich habe halt wirklich dafür länger gebraucht, aber ich habe mir auch immer so versucht vorzustellen, was würdest du denn denken, Rieke, wenn dir jetzt jemand sagt, ja, ich war jetzt beim Therapeuten oder ja, so. Also ich würde mich halt, also ich würde mich, also weil ich selber beim Therapeuten bin, würde ich mich halt freuen, dass die Person mir das erzählt und
ja,
das, also ich würde mich einfach für diese Offenheit irgendwie wertgeschätzt fühlen,
dass ja, sie
mir
das so sagt. Ja, auf jeden Fall.
Also dieser Perspektivenwechsel hilft, glaube ich, auch immer so, dass man sich halt fragt, ja, warum solltest du das nicht erzählen dürfen? Weil wenn du das erzählt bekommst, dann bist du doch auch dankbar dafür, genau, dass die Person dir das offen und ehrlich erzählt. So.
Ja. Okay.
Und was könnte dir im schlimmsten Falle passieren? Also ja, was könnte sie dir erwidern, theoretisch?
Ja, stimmt. Darüber kann man sich, also meistens fällt einem dann nicht allzu viel ein. Also natürlich kann man eine Negativreaktion bekommen, aber auch damit muss man irgendwie umgehen können.
Ja.
Ja. So, Rieke, ich stelle dir mal eine Frage, die ich dir extra deshalb stelle, weil ich darauf keine Antwort geben kann.
Oh je.
Einfach, weil ich damit keine Erfahrungen gemacht habe.
Ach so, okay.
Und zwar ist die Frage, wisst ihr etwas über stressbedingtes Übergeben? Also,
Ja. Okay, ich muss mal kurz nachdenken. Stressbedingtes Übergeben. Also es kann ja jetzt sein, dass diese Person wirklich keine Essstörung hat und sich aus Stress übergibt, weil sie Magenprobleme entwickelt. Also es gibt ja dieses Reizdarm-Syndrom
und
diese Stressmägen, wenn man halt bei Stress halt nichts essen kann oder Übelkeit entwickelt. Damit kenne ich mich nicht so gut aus, außer dass es halt wirklich medizinische, also es ist eine psychosomatische Problematik natürlich, ne, weil der ganze Magen-Darm-Trakt ist halt super eng mit der Psyche verbunden. Die andere Deutungsmöglichkeit wäre jetzt stressbedingt, dass man halt, dass die Person sich quasi übergibt, weil sie damit Stress regulieren will. Damit kenne ich mich schon aus, ja. Ich würde jetzt mal einfach dazu noch was, also so sagen, also, weil bei mir ist es halt so, bei mir entsteht halt der Stress, wenn ich zu viel gegessen habe und dann Gefühl von Kontrollverlust habe. Und diesen Stress kann ich dann natürlich automatisch wegregulieren, indem ich mich übergebe. Und ja, im Prinzip gibt's ja da nur die Lösung für, dass man sich halt extrem starke Skills sucht, die einen dann, also die den Stress und die Anspannung umlenken, so dass man sich nicht übergibt, sondern eben zum Beispiel einen anderen starken Reiz hat, um diesen Stress halt abzubauen. Also bei mir entsteht halt Anspannung immer automatisch, wenn ich zu viel gegessen habe und zu wenig Bewegung habe. Und der dysfunktionale, unmittelbare Skill ist dann zum Beispiel Übergeben oder Sport. Und da muss ich mich dann halt extrem zusammenreißen und einen anderen Reiz, mir einen anderen Reiz suchen und diesen Stress dann natürlich ja versuchen, anders abzubauen oder eben einfach die Energie dann, die ich habe, umzulenken.
Genau, da können wir auf unsere Skills-Folge verweisen.
Ja, würde ich auch sagen.
Die wir hochgeladen haben. Da sprechen wir nämlich ganz ausführlich darüber, was Skills sind und dass es halt eben Stressminderer sind oder helfen, mit Stress umzugehen. Das wäre jetzt nämlich auch mein persönlicher Tipp, abgesehen davon, dass wenn man bemerkt, dass das so regelmäßig vorkommt, dass es zum einzigen Skill wird sozusagen, den man in Stresssituationen anwendet, dann würde ich auch ehrlich gesagt therapeutische Hilfe empfehlen.
Ja, auf jeden Fall.
Und ansonsten versuchen eben mit funktionalen Skills zu arbeiten. Wie gesagt, das haben wir nochmal ausführlich in einer anderen Folge vor 4 Wochen behandelt.
Also wenn die Person, die das jetzt hört, jetzt so ungefähr weiß, aus welcher Intention heraus der Stress entsteht und warum sie sich übergibt. Also ob es jetzt eher dieses, ich habe zu viel gegessen und ich habe vielleicht eine Essstörung ist, dann wie gesagt auf jeden Fall auch vielleicht mal überlegen, therapeutische Hilfe zu suchen oder eben mit der Skills-Folge sich so ein bisschen neue Anreize zu suchen. Und wenn es dieses rein, ich sag mal fast rein körperliche ist, dann muss man da wirklich auch einen Arzt, glaube ich, nochmal aufsuchen, genau. Weil da kann man ja auch einiges machen.
Ja. Okay, Rika, hast du noch eine Frage?
Ja, ich habe auf jeden Fall noch eine und ich glaube, da können wir dann sonst gleich auch nochmal auf die Skills-Folge drauf verweisen, aber vielleicht hast du ja noch einen anderen Gedanken dazu. Also zwei Fragen habe ich bekommen, die man zusammenpacken könnte. Also einmal, Amelie, wie gehst du mit Panikattacken und der Angst vor einer kommenden Panikattacke um?
Okay.
Quasi, was machst du mit der Angst vor der Angst? Mhm. Und die andere Frage ist, also es ist ein bisschen ähnlich, was sind eure Geheimwaffen, um aus einer Panik oder einem mentalen Tief herauszukommen?
Okay. Ja, ich glaube, hat ganz viel mit Skills zu tun, stimme ich dir zu. Ja. Die letzte Situation, in der ich mich befand, die, glaube ich, da reinfällt, war, als ich im Flugzeug saß. Ich bin jemand, der nicht gerne fliegt.
Ich auch nicht.
Also war einfach bedingt durch die Tatsache, dass ich mich sehr hilflos da oben fühle, wenn... Ja. Turbulenzen auftreten zum Beispiel. Und wir hatten
einen. Dann höre ich mich nämlich auch immer. Und ich denke immer nur, alle sagen immer, wie toll Fliegen ist. Aber ich habe immer das Gefühl, ich bin ausgeliefert, weil ich kann ja jetzt eigentlich überhaupt nichts machen und habe gar keine Kontrolle mehr. Ich kann das nicht so richtig genießen.
Ja, genau.
Ja, und was machst du dann?
Ja, wir hatten einen sehr, sehr, also mit den schlimmsten Start meines Lebens, würde ich sagen, weil wir durch so ein Sturmtief geflogen sind, im Regen, und es war auch schon dunkel. Also einfach meine favorite combination. Und was ich eben in solchen Situationen immer dabei habe, ist mein, das heißt, glaube ich, Skill-Koffer, ist aber natürlich kein Koffer, sondern halt so ein kleines Säckchen. Und da drin habe ich was mir total hilft, ist Tigerbalm oder Balsam, den ich mir dann unter der Nase auftrage, weil dann mein Geruchssinn dadurch so angesprochen wird, weil das ja ein sehr stechender Geruch ist, sag ich mal. Und ich habe so einen Igelball. Und das ist wirklich so oft mein Lebensretter, weil ich häufig auch in Stresssituationen nicht weiß, wohin mit meinen Händen. Und also der Typ neben mir hat wahrscheinlich gedacht, die will sich Löcher in ihre Hände reinbohren, weil so sah es auch aus. Also, dass er nicht gelacht hat, hat mich doch gewundert. Aber ich hatte danach auch ziemliche Krater in meiner Haut, aber das geht ja dann immer schnell wieder weg. Aber damit kann ich wirklich sehr gut Stress aushalten mit diesem Igelball, den ich dann immer in meinen Händen so zusammendrücke. Also das ist nicht so ein Knautschball, der nachgibt, sondern der ist so aus Plastik und hat halt so kleine Stacheln.
Ich kenne die aus der Klinik. Wir hatten da ja auch so komische Ringe, so Massageringe und sowas. Halt einfach so Reize, die man halt an der Hand hat oder in der Hand.
Ne? Ja. Genau. Was mir auch hilft, ist die Essatmung. Ich merke, dass Panik aufkommt. Also einatmen und mit dem S-Laut ausatmen, weil das halt die Atmung wieder runterfährt, also dass man nicht anfängt zu hyperventilieren.
Das ist eigentlich ganz cool. Das ist so, dass man halt den Parasympathikus aktiviert, weil in einer Stresssituation ja der Sympathikus aktiviert ist und dann halt einfach Sachen ablaufen, die man gar nicht stoppen kann.
Ja.
Also doch stoppen kann, aber die halt automatisch ablaufen und man da auch nichts für kann. Das wollte ich sagen. Und so eine Atembremse, so kenne ich das zumindest, hilft da wirklich total gut. Genauso wie wenn man mal eine Minute lang versucht, total doll zu grinsen, dann fängt halt das Gehirn an, Glückshormone auszustoßen.
Ach, spannend.
Und das ist halt auch sowas, womit man sich ein bisschen überlisten kann. Aber ich weiß nicht, dieses Panikattacke, die Angst vor der Angst, also quasi die Angst vor einer nächsten Panikattacke, da muss man, glaube ich, echt nochmal gucken, also an die Person, die mir das jetzt geschrieben haben, ob man sich halt wirklich therapeutische Hilfe sucht, weil wenn das halt häufig auftritt, dann geht es ja auch darum, dass man das wirklich schafft, öfters zu überwinden und auszuhalten und diese Angst nicht als seinen Feind zu sehen, sondern dass es eben eine natürliche Reaktion ist. Man geht ja dann, glaube ich, in der Therapie auch wirklich das Teufelskreismodell durch, dass es halt immer eine körperliche Reaktion ist. Dann kommt die Wahrnehmung, dann kommt der Gedanke, oh mein Gott, ich habe Angst, oh mein Gott, ich merke mein Herz, oh mein Gott, ich kriege eine Panikattacke, oh mein Gott, Panik. Und dass man halt einfach lernt, was da abläuft im Körper, dass es eine natürliche Reaktion ist, dass die auf jeden Fall, denke ich, gelernt und konditioniert ist. Also meistens sind Panikstörungen, so nennt man das ja, sind erlernte Muster. Und dass es einen Ursprung gibt und da muss man leider echt therapeutisch ran und dann auch nochmal so ein bisschen Konfrontationstraining, dass man halt lernt, diese Panikattacken ohne Vermeidung ganz wichtig auszuhalten, weil das ist ja nur eine Angstreaktion, die vom Körper ausgelöst wird und die dann geht die Angst ja auch wieder weg. Also die ist ja nicht permanent da und dass man halt habituiert und lernt, okay, die Angst wird auch wieder weniger und ich kann mich selber beruhigen und ich bin nicht hilflos, ich bin nicht ausgeliefert und das ist ein Prozess. Also an die Personen, die sich da irgendwie Sorgen machen, also das ist ein Prozess, das ist jetzt nicht mit einer Panikattacke direkt ist dann der Stachel gezogen, sag ich mal, sondern muss man auch öfters durchlaufen, aber es wird dann weniger intensiv sein und dass man da selbstbewusster mit dem Umgang wird. Und da können Skills natürlich helfen, aber im Alltag sind Skills ja meistens eher, um diese Situation zu meistern und dann vermeidet man sozusagen eher ein bisschen. Also es geht dann, glaube ich, in der Therapie eher darum, dass man sich damit auch auseinandersetzt und so eine Geheimwaffe für so ein Tief im Alltag. Ich weiß nicht, Amelie, hast du da noch was?
Ja, definiere Tief. Also wenn, also was ja. ich immer mache, ist, wenn ich, also wenn im Sinne von, wenn ich merke, dass meine Stimmung in den Keller fährt und das jetzt ja. nicht nur ein Tag ist, sondern dass ich irgendwie eine Woche lang oder 3-4 Tage merke, okay, kleine Down-Phase ist, was ich wirklich immer mache und was mir echt hilft, positiv Tagebuch führen. Also pro Tag 3 positive Dinge aufschreiben, die stattgefunden haben. Das können richtig kleine Sachen sein.
Ja.
Am Anfang, also das habe ich auch gemacht, als es mir länger nicht gut ging. Da musste ich dann echt krass überlegen, was schön war am Tag. Aber es ist halt an sich selbst darauf trainieren, nicht am Ende des Tages ein Negativfazit zu ziehen, sondern zu sagen, aber das und das und das war schön. Und irgendwann ist mir das dann wieder einfacher gefallen und ich habe immer gemerkt, dass damit einherging, dass meine Stimmung sich wie auf natürliche Art und Weise wieder ins Positive verändert hat, weil ich einfach meinen Fokus wieder bewusst darauf gesetzt habe, Positives anstatt Negatives wahrzunehmen. Ja. Also wirklich am Abend sich hinsetzen und auch wirklich aufschreiben, nicht nur drüber nachdenken, sondern einfach mit dem Datum irgendwohin aufschreiben, Punkt 1, das war schön, Punkt 2, das war schön, Punkt 3, das war schön. Und das kann auch nur sein, weiß nicht, ich habe heute oder ich habe heute eine heiße Schokolade vom Fernseher getrunken.
Ja, so, absolut.
So ganz kleine Sachen, ja.
Voll schön. Also das ist, glaube ich, auch was, was du bestimmt in der, also würde ich jetzt mal vermuten, vielleicht in der Klinik gelernt hast oder in der Therapie?
Ja, das habe ich in der Therapie gelernt, genau.
Ja, genau. Also es ist so schön, was man da alles an die Hand bekommt, aber das mache ich auch oft, dass ich mir einfach an Kacktagen dann trotzdem versuche zu überlegen, ey, sorry Rike, aber du kannst trotzdem dankbar sein, dass...
Ja.
Also, dass ich immer noch versuche, Sachen mir rauszupicken und dann einfach, dann entsteht so eine kleine Lockerheit plötzlich in mir, dass ich so denke, okay, es ist heute echt viel Scheiße passiert, aber es hat gut getan, dass ich nicht alleine war oder dass ich jetzt noch mit jemandem telefonieren konnte. Und gerade in so Tiefs, die jetzt wirklich vielleicht jetzt keine schwere depressive Phase sind, sondern wirklich nur so ein Alltagstief, das hat ja jeder einfach mal. Ja,
genau.
Dass man sich, also mir hilft es sehr oft dann damit einfach kurz auseinandersetzen und Sachen aufschreiben. So, was ist gerade los in mir? Was macht mich denn jetzt gerade so traurig oder verrückt? Oder was, wo kommt der Stress her? Also dieses Runterschreiben von diesen Gedanken und Gefühlen und bei mir hilft auch immer heulen und Musik anmachen und das einmal rauslassen, ist besser, als das die ganze Zeit mit sich rumzuschleppen und nur zu denken, boah, im Moment ist einfach der Wurm drin und alles ist Kacke. Also so einmal damit auseinandersetzen, sei es jetzt auf die Gefühle oder Gedanken bezogen und das aufschreiben oder mit jemandem rausdiskutieren, mit einer guten Freundin, einem guten Freund. Das hilft mir zumindest immer. In so einem, es ist, ja,
ist auch ein echt guter kleiner
Alltagshack für mich.
Okay, jetzt schon wieder über eine halbe Stunde miteinander gesprochen. ja, klar, man kann dann immer in der Zeit nicht so viele Fragen beantworten, weil ansonsten könnte man sich irgendwie echt nur 3-4 Minuten nehmen und das, finde ich, wird dann auch den Fragen nicht gerecht.
Nee, absolut.
Aber wie schon gesagt, wir sammeln die und die werden dann nach und nach in so regelmäßigen Hörerfolgen quasi beantwortet.
Genau,
wenn euch das so gefallen hat, das Format, könnt ihr natürlich auch unabhängig davon, ob wir quasi bei Instagram oder so dazu einen Aufruf machen, uns immer Fragen schreiben.
Ja, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Also die werden dann alle mit in diesen Pool aufgenommen. Je mehr, desto besser natürlich. Genau.
Ja, mich würde halt auch echt interessieren, die jetzt, also die Fragen, die wir jetzt beantwortet haben, ob das euch geholfen hat, also von den Personen, die das, die uns geschrieben haben, ob da was, ob ihr was daraus mitnehmen konntet, also gerne nochmal so Bezug nehmen. Und genau, immer wenn wir einfach auch eine themenbasierte Folge wieder haben und euch da irgendwie was aufstößt und ihr Fragen habt, auch einfach schreiben. Und wir wollten das ja vielleicht so einführen, dass wir öfters mal einfach am Ende von einer Folge uns gegenseitig noch eine Frage stellen. Und wenn ihr das cool findet, dann könnt ihr uns da gerne auch Rückmeldung geben.
Genau. Ansonsten hoffen wir, das hat euch heute wieder gefallen und ihr konntet das an eurem Sonntag genießen, uns zuzuhören.
Ja.
Oder auch an jedem anderen Tag.
Das stimmt, aber wir sind sehr stolz auf die Hörer, die direkt sonntags immer wieder unverhüllt hören.
Auf jeden Fall. Genau. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.
Genau. Macht's gut.
Ciao.
Ciao.